ARD Sounds.
Das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wirkt nach. Während die AfD ihren Wahlerfolg feiert, sitzt der Schock bei der Union über das schlechte Abschneiden der CDU immer noch tief und der Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz steigt, auch aus den eigenen Reihen. Der Kanzler räumt Fehler ein und sagte, es sei richtig,
dass ich das Problem habe, und das sieht man in den Umfragen, dass viele Menschen mir in meinen Gedanken und in dem, wie ich es beurteile, nicht folgen, nicht folgen können oder nicht folgen wollen. Das ist meine Bringschuld. Und die nehme ich an.
Aber reicht das? Kann Kanzler Merz noch mal die Kurve kriegen oder wird längst an seinem Stuhl gesägt? Und wäre ein Kanzlertausch überhaupt so einfach möglich? Was müsste dafür passieren? Darüber sprechen wir heute bei Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und heute sind bei mir die ARD-Korrespondentinnen Anna Engelke.
Hallo Linda.
Und Kerstin Palzer.
Hallo Linda.
Hallo ihr beiden. Ja, ich bin Linda Zervakis und wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt und inzwischen auch sehen im Fernsehen auf Phoenix oder auch auf YouTube. Und wenn euch Berlin Code gefällt, dann abonniert uns gerne, lasst uns ein Like oder ein paar Sterne da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, also die Wahl in Sachsen-Anhalt ist gerade mal 5 Tage her. Der Schock, haben wir gesagt, der sitzt noch tief in der Union und der Kanzler hat Fehler eingeräumt. Wie nehmt ihr das wahr? Wird das angenommen in der CDU und in der CSU?
Also ich habe den Eindruck, dass Friedrich Merz das am Montag alles schon so von Herzen gesagt hat, dass er angefasst ist. Das konnte man ihm ja auch anmerken. Aber wir haben auch schon häufiger von Friedrich Merz gehört, dass er Fehler eingeräumt hat. Also jetzt zuletzt im Sommer bei der etwas holprigen Kabinettsumbildung, da gab es ja die Fraktionssitzung und da hat er auch Fehler eingeräumt in der Fraktionssitzung und auch danach war er selbstkritisch. Also ja, ich glaube, die Leute in der CDU, CSU, die hören das schon und sehen auch, dass er da angegriffen ist, aber es ist auch so ein bisschen fragend, wie lange hält das dann wohl vor? Und vor allen Dingen, was sind dann die Konsequenzen?
Also es ist tatsächlich so eine Schwebesituation jetzt gerade in der CDU-CSU-Fraktion. Die gucken jetzt natürlich auch alle ganz genau, wie sicher sitzt ihr Kanzler im Sattel. Ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig. Die Zustimmungswerte von Friedrich Merz sind noch schlechter als die Zustimmungswerte zur Union, zur CDU. Und das bedeutet einfach quasi logisch, er zieht die CDU runter. Und daran hat natürlich in der CDU niemand ein Interesse. Und das macht es, glaube ich, momentan auch aus, dass eben alle darüber reden, wir ja jetzt auch, kann sich dieser Kanzler im Amt halten.
Ja, wir haben ja auch schon öfter im Podcast darüber gesprochen, über diese Unzufriedenheit über Friedrich Merz. Heute steht bei uns im Titel Kanzlerdämmerung. Was würdet ihr sagen, was hat sich in der Zwischenzeit denn verändert?
Also dieses Wahlergebnis für die CDU am Sonntag, das hat schon reingehauen. Also weil die Erwartung war, es würde so oberhalb der 20% sein. Und das ist dann unterhalb der 20%, also 17%. Das ist etwas gewesen, also was mich überrascht hat, war so dieses, es war ein Schock, weil dass das jetzt nicht gut würde, das war ja total klar. Wir hatten ja auch in der Vorbereitung darüber gesprochen, wo du gesagt hast, meine Güte, kann man sich da nicht besser drauf vorbereiten, finde ich, ist ein total valider Punkt. Und dann war das aber so runter zu rauschen in diese 17%-Ära, in diesen Bereich da rein, das war dann tatsächlich doch für viele erschreckend. Und von daher, glaube ich, war das dann einmal noch schlimmer als sowieso gedacht, dass es am Sonntag
der Schock
geworden ist.
Ne?
Genau. Und Kanzlerdämmerung, finde ich, ist ein sehr, sehr starker Begriff. Aber Kerstin, du hast das ja auch gerade schon gesagt. Und wenn wir auch auf die Zahlen, die Jörg Schönborn ja immer so schön analysiert, dann gucken, Berlin, die Bundesregierung, der Bundeskanzler, die waren eine Belastung für dieses Wahlergebnis.
Also der Schock sitzt wirklich tief. Ich habe das noch nie erlebt, dass auch mit uns jetzt hier als Korrespondentin Leute aus der CDU-CSU-Fraktion so offen das auch ansprechen, dass sie ein Problem haben mit ihrem eigenen Kanzler. Und es gibt dieses Phänomen, dass diejenigen, die am meisten im März Fanclub waren im Wahlkampf, dass die jetzt am meisten enttäuscht sind. Und ich finde, das kann man auch ganz gut erklären, weil dieser Kanzler hat, ja, es war schon 2018, aber er hat eben tatsächlich gesagt, er will die AfD halbieren. Und jeder, der ein bisschen rechnen kann, merkt jetzt, in Sachsen-Anhalt hat sie sich verdoppelt und die CDU hat sich halbiert. Das ist also genau das Gegenteil passiert von dem, was er angekündigt hat. Und man weiß natürlich jetzt auch, jetzt kommt die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern nächste Woche. Und da droht der CDU ein einstelliges Ergebnis. Also sie liegt jetzt, glaube ich, in unseren Umfragen bei ungefähr 7%. Und das überhaupt ein einstelliges Ergebnis, das hat es für die CDU das letzte Mal vor 75 Jahren, das war in Bremen, wir wissen, also traditionell echt eine rote Stadt. Und vor 75 Jahren ist das überhaupt das letzte Mal passiert. Und ich glaube, das zeigt natürlich auch, das macht ja was mit Abgeordneten, deren Beruf es ja ist, in einer erfolgreichen CDU zu sein.
Da sprichst du tatsächlich was an, weil die Co-Chefin von der AfD, Alice Weidel, hat im Bundestag die CDU-Abgeordneten direkt angesprochen und hat ihnen Folgendes zugerufen.
Ich sag Ihnen eins. Schauen Sie sich Ihre Kollegen links und rechts von Ihnen an. Einer von den beiden wird in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr da sitzen, wenn Friedrich Merz mit Ihnen fertig ist.
Es ist schon ein ziemlich empfindlicher Punkt, den sie da anspricht. Hat sie damit in gewisser Weise recht?
Das war ouch. Das war Treffer versenkt. Also, weil es ist wirklich, wenn du dich umguckst, wenn du dir die Umfragen anguckst und wenn du dir halt auch, ne, du bist ja darauf eingegangen, Kerstin, die nächsten Wahlen anguckst, wo soll es denn herkommen? Wo soll es denn besser werden? Und die CDU, CSU ist da wirklich dramatisch abgestürzt und von daher ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Also das, was du gerade in der Bundesregierung in keinem Fall möchtest, auch halt natürlich in den Bundestagsfraktionen, ist irgendwie eine Neuwahl. Ne? Und deswegen dieses, dass es da so schlecht für die aussieht, das ist echt ein Problem. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass ja Sachsen-Anhalt noch so nicht die bessere Wahl, aber zumindest, dass die CDU über 20% gelandet wäre. Mecklenburg-Vorpommern wird nicht gut für die CDU. Und in Berlin muss man mal sehen, da haben sie irgendwie so noch eine halbe Chance, aber auf Berlin wird ja auch immer nur so halb geguckt. Du hast Niedersachsen jetzt noch am Sonntag, ne? Da muss man schauen, wie es da...
Das sind Kommunalwahlen.
Das sind die Kommunalwahlen, genau, in Niedersachsen, die kommen auch noch. Also es ist so dieses, wo soll es denn herkommen?
Also das, was Alice Weidel macht, ist eine Drohung, ganz klar. Aber sie erwischt die Abgeordneten der CDU tatsächlich, weil da wird es existenziell. Das ist ihr Job. Also sie ist quasi jetzt hier wie so die Geschäftsführerin der Konkurrenzfirma nebenan, die den Angestellten der anderen Firma sagt, hier, euer Chef macht Mist, deswegen rauscht eure Firma runter und deswegen werdet ihr demnächst arbeitslos. Also ich habe das mal durchgerechnet. Momentan sind 164 CDU-Abgeordnete im Bundestag. Mhm. Wenn tatsächlich jetzt nochmal neu gewählt werden würde und die CDU bei 17% wie in Sachsen-Anhalt landen würde, dann wären es nur noch 107. Das heißt, so roundabout 50 bis 60 Abgeordnete weniger hätten einen Job im Bundestag. Also das ist tatsächlich für die Abgeordneten jetzt echt ein Faktor, die eventuell dann Angst haben, dass sie nicht mehr in den nächsten Deutschen Bundestag reinkommen.
Und wir hatten jetzt die erste bundesweite Umfrage, die die CDU unter 20% gesehen hat. Und 20% ist für die CDU so eine magische Grenze bundesweit. Also da ist Sachsen-Anhalt ist noch mal was anderes, aber so bundesweit, ne, weil 28,5 waren es, glaube ich, bei der Bundestagswahl, die CDU-CSU reingeholt hat, nur noch mal zur Erinnerung.
Aber es wird halt eben auch schon erzählt, genau dieses 20% ist nicht in Stein gemeißelt. Ne? Mhm. Also wir könnten auch noch drunter rutschen und das macht was mit dieser, das ist eine große staatstragende Volkspartei, die CDU. Und das bröckelt jetzt. Und das geht dann tatsächlich an die DNA der CDU.
Ja, und der Rückhalt für Merz ja auch irgendwie mit. Ne? Also er steht da nicht mehr und kann sich sozusagen, hat man zumindest das Gefühl, auf seine Leute verlassen. Und so der Wunsch nach einem Kanzlerwechsel, den hört man ja auch hier und da. Aber Kanzler Merz hat ja in dieser Woche nochmal gesagt, das wird es auf gar keinen Fall geben.
Ich denke intensiv darüber nach, wie wir zurückfinden können zu einem gemeinsamen politischen Erfolg. Aufgeben ist für mich keine Option.
Und damit auch Rückzug ist keine Option für ihn, Kerstin?
Ich glaube das nicht. Ich glaube das wirklich nicht, dass jemand wie Friedrich Merz zurückzieht und aufgibt. Es war sein Lebenstraum, Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Dafür hat er, darauf hat er so lange gewartet, hat die Ära Merkel quasi aus seiner Sicht ertragen müssen. Dann ist er gestartet und hat gesagt, jetzt wird alles besser, jetzt macht er es besser. Und
ja, aber da kommt ja nichts offensichtlich. Also, und ich habe ihn noch nie so traurig. Der kraftstrotzende Merz sitzt da und sagt, ja, das hätte ich nie erwartet, dass der Fehler zugibt und dass der so verletzlich wird.
Naja, also er hat schon auch in der Vergangenheit Fehler zugegeben. Also ich finde, das wird ihm immer so zugeschrieben. Es hat immer wieder Momente gegeben, wo er gesagt hat, dass er das nicht in Ordnung gemacht hat und dass ihm das auch klar ist. Und der muss das ja nicht machen. Wir haben einen Bundeskanzler, der ist 70 Jahre alt und der ist finanziell solvent. Also der ist auch gar nicht darauf angewiesen.
Das hast du schön gesagt.
Naja, aber es ist ja einfach so, der muss es nicht machen, der möchte das. Also als er das gesagt hat, jetzt am Montag im Konrad-Adenauer-Haus, musste ich auch nochmal daran denken, der hat 3 Anläufe unternommen, um in dieses Konrad-Adenauer-Haus zu kommen, um CDU-Chef zu werden. Der hat 2 Anläufe unternehmen müssen, um dann ins Kanzleramt gewählt zu werden. Also das ist jemand, der will das auch. Und ich habe halt mit Leuten aus seinem Umfeld gesprochen und die sagen, also der ist, das natürlich geht ihm das nah. Und man kann das zum Teil auch sehen. Also wenn es ihm gut geht, dann ist er sehr aufrecht. Und wenn er, also wie jetzt gerade, dann müsste man darauf achten, ist er auch so ein bisschen mehr vorn gebeugt und auch die Arme so verschränkt. Also natürlich, ich meine, ganz ehrlich, überlegt euch auch mal, ihr habt solche Zahlen. Ne? Umfrage bei uns im Studio. Ne? Anna Engelke mögen 9%. Oh, wie fürchterlich. Oder ich möchte es gar nicht wissen. Manchmal ist es ja, bevor du die Frage stellst, bedenke die Antwort. Aber darauf hat er ja keinen Einfluss. Also es sind diese Zahlen und das ist nicht toll. Ich denke aber auch, das, was er gesagt hat, er bleibt da jetzt erstmal bei. Und man muss ja auch noch mal drauf schauen. Wir gucken innenpolitisch drauf, aber es gibt Menschen, die finden außerhalb Deutschlands Friedrich Merz weiterhin gut. Also es gibt diese Umfrage, dass seine Zustimmungswerte in der Ukraine deutlich besser sind als hier in Deutschland. Also was er außenpolitisch macht.
Da würden
macht,
jetzt allerdings viele seiner Kritiker zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt sagen, er tut ja für die Ukraine auch mehr als für Deutschland. Ich stimme dem nicht zu, aber ich wollte es nur mal sagen.
Ja, was ich nur sagen will, es ist nicht nur die Ukraine, es sind ja auch die anderen Europäer, die schon so drauf schauen und sich denken, außenpolitisch ist die Bundesregierung stabil.
Gut, jetzt könnte man auch sagen, nach so einem O-Ton, den wir gerade gehört haben von Friedrich Merz, dann könnten ja die Debatten aufhören, weil er gesagt hat, nee, wird es nicht geben. Und man hatte sonst auch immer so den Eindruck, gerade CSU-Chef Markus Söder ist so jemand gewesen, der ihm den Rücken stärkt. Und der war in dieser Woche in der ARD-Talkshow Maischberger und hat das hier gesagt.
Sie sagen, Friedrich Merz ist der richtige Kanzler für diese Zeit.
Ich glaube, dass er Kanzler ist und unsere Verfassung gibt jemand ein starkes verfassungsmäßiges Recht.
So, das möchte ich einmal erklärt bekommen. Was heißt das? Er spricht von einem starken verfassungsmäßigen Recht. Was meint er damit?
Entschuldigung, ich muss immer noch nachschmecken, dieses ich glaube, dass er Kanzler ist. Also das ist natürlich alles, was er in einem Gespräch von Markus Söder, aber dieses, ja, ich glaube auch, dass er Kanzler ist, also würde ich auch sagen, also das war so ein Tick unglücklich formuliert und das passiert natürlich, aber was dieses starke verfassungsmäßige Recht angeht, ist einfach, das Grundgesetz in Deutschland sieht vor, dass der Kanzler eine starke Stellung hat und auch als Lehrer aus der Weimarer Zeit, dass es nicht leicht ist, den Kanzler aus dem Amt zu bekommen. Du kannst nicht einfach zum Beispiel als Bundespräsident, Staatsoberhaupt hergehen und den Kanzler entlassen. Oder ne, Leute können sagen, hier, der soll weg. Also wir haben da ziemlich klare Regeln und eine starke verfassungsrechtliche Position des Bundeskanzlers.
Also zum Beispiel, ja, genau, wie würde das? Der Kanzler könnte zum Beispiel zurücktreten. Natürlich kann er das, ne? Kann ihn ja keiner ans Amt fesseln. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das täte, aber er könnte natürlich zurücktreten. Dann müsste er sich an den Bundespräsidenten wenden und sagen, ich will nicht mehr. Und dann wäre er aber geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Kanzler gewählt wird. Also das war ja das, was Anna sagte aus der Weimarer Republik. dieses Land soll nicht ohne Kanzler sein. Mhm. Und es soll dieses Machtvakuum nicht entstehen. Und dann wäre Merz geschäftsführend im Amt. Das würde ihn weiter schwächen, hätte aber quasi an dem, was er tun müsste, jetzt gar nicht so viel Unterschied. Und es müsste halt eben mit der Mehrheit im Bundestag müsste ein neuer Kanzler gewählt werden. Dann gibt es noch das konstruktive Misstrauensvotum. Das gibt es auch im Grundgesetz. Da würde der Kanzler abgewählt werden und gleichzeitig, deswegen konstruktiv, also nicht destruktiv, ja, wegwischend, sondern ja, konstruktiv, würde ein nächster Kanzler, eine nächste Kanzlerin natürlich immer auch, dann gleich mit vorgeschlagen und eventuell gewählt werden. Das hat es aber erst einmal gegeben, 1982, der Wechsel von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl.
Okay, das heißt also jetzt nochmal aus Unionssicht, wenn die Union sagt, wir wollen dich, Friedrich Merz, nicht mehr als Kanzler, dann könnte sie den nächsten Schritt machen und sagen, pass auf, wir reden mit ihm vorher und schlagen direkt jemand anders vor?
Aber das reicht ja noch nicht, weil dann bräuchtest du ja noch mehr Stimmen. Also nur okay, die CDU alleine könnte es nicht, das würde nicht reichen, sondern dann müsste halt die SPD auf jeden Fall mit dabei sein.
Und ich finde, dass wir uns jetzt wirklich in Theorie befinden, weil ich halte das für kaum vorstellbar, dass die eigene Unionsfraktion quasi gegen den Willen von Friedrich Merz jemand vorschlägt und sagt, das soll jetzt unser Bundeskanzler werden, dann noch gemeinsame Sache mit der SPD macht. Also es müsste vom Bundeskanzler, es müsste von Friedrich Merz diese Entscheidung kommen, zu sagen, ich ziehe mich zurück. Und dann würde es auch, würde er mit Sicherheit das geordnet haben wollen. Aber wirklich, das ist Theorie.
Genau. So. Aber jetzt habt ihr schon die SPD einmal kurz angesprochen. Hört ihr da was? Wäre dir überhaupt bereit, diesen Schritt mitzugehen?
Also, wir haben ja auch Leute hier im Hauptstadtstudio, die sehr, sehr gute Verbindungen zu der SPD haben. Und von denen hören wir, dass die SPD Dinge mitmachen würde. Also ganz einfach aus der Tatsache her, es stehen ja beide Parteien inzwischen nicht mehr gut da in den Umfragen. Und deswegen möchten sie in jedem Fall Neuwahlen vermeiden. Sie möchten nicht, dass nochmal gefragt wird, wie findet ihr uns? Und deswegen, und weil die SPD sich interessanterweise etwas gestärkt fühlt nach der Sachsen-Anhalt-Wahl, was natürlich grotesk ist.
9,3.
Ne, genau, mit diesen 9,3%. Aber hey, sie sind nicht an der 5%-Hürde gescheitert. Sie haben 9,3%. Und du merkst das ja auch, dass sie sich etwas im Aufwind fühlen, dadurch, wie sie Forderungen stellen, wie sie bei der Rente jetzt sagen, da müssen wir noch mal ran. Also die haben nicht den Eindruck, dass sie gerade der schwächere Partner in dieser Konstellation sind und sehen auch Friedrich Merz als Problem. Und um deine Frage zu beantworten, meine Vermutung wäre, dass die SPD vieles mitmachen würde, was aus ihrer Sicht helfen würde, dass es irgendwie besser läuft.
Okay. Aber um es jetzt mal konkret zu machen, ich glaube, dass es in der SPD schon viele Leute gäbe, die jetzt mit Markus Söder zum Beispiel als nächsten Kanzler nicht so glücklich wären. Und ich glaube, dass dann eben jemand wie Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen der Kandidat der CDU wäre, der für die SPD der deutlich angenehmere oder mehrheitsfähigere wäre.
Also wenn wir jetzt schon bei den Spekulationen so sind, wer könnte es denn überhaupt machen? Und Henrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident, wird genannt und der hat sich ja in dieser Woche auch geäußert. Und die Antwort, sagen wir mal so, war auch tatsächlich ein bisschen interessant. Wir hören mal rein.
Ich glaube, das ist jetzt nicht die Frage, sondern die Frage muss jetzt wirklich sein, was treibt die Wähler von den Parteien der demokratischen Mitte weg? Das ist mal die wichtigste Frage.
Ja, also hat er sehr diplomatisch geantwortet, klingt jetzt aber auch nicht nach dem Ton, hey, der Kanzler sitzt fest im Sattel. Was hat er damit gesagt?
Ich fand es erstmal wichtig, er hat das nicht in Düsseldorf gesagt, da wo er hingehört, sondern er hat es hier in Berlin gesagt. Man sieht es, glaube ich, auch direkt vorm Brandenburger Tor. Das ist ja schon auch ein Statement. Und
Am Montag. Er war am Montag, den Tag nach der Wahl, ne, vorm Brandenburger Tor zusammen hier mit dem CDU-Spitzenkandidaten Evers und hat Wahlkampf gemacht. Und wie es heißt, war er nicht am Sonntagabend bei der Präsidiumssitzung im Konrad-Adenauer-Haus obwohl der Bundeskanzler gesagt hat, kommt doch mal alle vorbei. Also wenn ihr hier seid, kommt doch vorbei. Das kann Zufall sein bei der Terminplanung, ne, dass es denen in Nordrhein-Westfalen gar nicht aufgefallen war. So, ach meine Güte, der Tag nach der Wahl ist ja der Tag nach der Wahl. Also wir unterstützen den Evers im Wahlkampf hier in Berlin. Auf jeden Fall, weißt du, das ist so, du guckst so drauf und denkst dir, und dann hat er ja auch noch mehrere Termine hier in Berlin gehabt, auch noch im Kabarett, in der Distel. Also es war so, kam so ein bisschen seltsam.
Aber die Frage ist ja tatsächlich, wer könnte Friedrich Merz überhaupt ersetzen?
Genau, wen gäbe es denn da noch?
Und da steht Henrik Wüst ganz, ganz vorne. Keine Frage. Aber Henrik Wüst hat ein Problem. Im April 2027, also in etwas mehr als einem halben Jahr, wählt Nordrhein-Westfalen und zwar einen neuen Ministerpräsidenten. Und da steht er ganz oben und ist ganz wichtig. Und es ist tatsächlich auch für die CDU in ganz Deutschland wichtig, dass Nordrhein-Westfalen CDU-Land bleibt. Das heißt, diese CDU muss jetzt, und genau das passiert hinter den Kulissen, abwägen, ob Henrik Wüst jetzt lieber NRW sicher holen soll oder ob man ihn als Kanzlerkandidaten nimmt und ihn gegen Friedrich Merz austauscht, weil er vielleicht neuen Schwung reinbringt, weil die SPD sagt, oh, den finden wir eh besser, weil die Grünen sagen, den finden wir besser. Das ist tatsächlich jetzt die Überlegung. Das ist dieser Schwebezustand, von dem ich vorhin schon sprach. Und das macht es wirklich schwer. Und ich höre so eine Stimmen und so eine Stimme.
Aber und jetzt noch mal ganz naiv, hätte er denn überhaupt Lust dazu? Also weil ich auch schon mal gehört habe, dass er eigentlich gar nicht dazu bereit ist, sondern tatsächlich lieber NRW-Ministerpräsident gerne
bleiben
möchte.
Ja, das sagt er auf jeden Fall immer, aber ich glaube, Kanzler von Deutschland ist schon auch ein attraktiver Posten.
Heutzutage, also ich bin ganz froh, dass ich im Moment keine Kanzlerin bin, sage ich ganz ehrlich.
Ist ja auch interessant, dass Henrik Wüst sagt, Friedrich Merz ist jetzt Kanzler. Also, weil das ist ja auch für Henrik Wüst jetzt eine Frage, wie es weitergeht. Also, ich glaube schon, der möchte jetzt eigentlich seinen Wahlkampf machen und der möchte da ein ganz ordentliches Wahlergebnis hinlegen und dann steht ihm quasi sowieso alles offen. Die Frage ist, kommt es so weit? Also, hält es da so lange durch? Und von daher ist es halt auch so, dass natürlich Henrik Wüst auch auf Markus Söder guckt, so, was macht Markus Söder? Für Markus Söder wäre jetzt eine Gelegenheit, ein Zeitfenster, wenn es sich nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern in einer guten Woche, wenn die jetzt zum Beispiel so richtig in Dutt geht und dann alle kopflos werden in der Union und sagen, oh Gott, das geht jetzt überhaupt nicht mehr mit Friedrich Merz, jetzt muss irgendjemand ran, vielleicht der Markus Söder. Da muss Henrik Wüst sich überlegen, er kann kein Interesse daran haben, dass, also auch da befinden wir wieder uns in der Theorie, dass Markus Söder dann Kanzler werden würde, weil das würde für ihn bedeuten, dass er sich dann hinten anstellen müsste. Also ich habe schon den Eindruck, dass er das mit dem Kanzler nicht schlecht findet, also Henrik Wüst. Und ich glaube auch, weil nur noch mal so als Nachtrag zu Markus Söder. Markus Söder ist, glaube ich, auch in der CDU nicht mehrheitsfähig.
Ja, genau. Also weil das muss so bayerisch ist.
Ja, Gefühl, weil er redet ständig von Bayern.
Ne? Und es gibt Vorbehalte. Also es gibt auch wirklich so Vorbehalte gegen ihn als politische Führungsperson.
Zum das Beispiel, war ja auch kannst ein. Kannst du das mal?
Naja, also wir haben schon sehr viele Markus Söder gesehen. Und diese Wendigkeit ist etwas, was Leuten in der CDU suspekt ist. Und wenn ihr euch erinnert, 2021, diese Auseinandersetzung, Markus Söder oder Armin Laschet, da hat sich wirklich die gesamte CDU-Spitze reingehängt, um Markus Söder zu verhindern, weil sie der Überzeugung waren, der sollte nicht an der Spitze sein. Und das mag sich ein bisschen geändert haben. Und wenn du so in Umfragen guckst, ist Markus Söder auch beliebter als Friedrich Merz. Da kannst du aber auch sagen, so schwer ist das gar nicht, jetzt gerade beliebter zu sein als Friedrich Merz. Aber ich halte das noch nicht für hinreichend. Und auch die Vermittelbarkeit in Deutschland, außerhalb Bayerns, glaube ich, ist auch nicht so einfach.
Das höre ich tatsächlich aus der Fraktion, also aus der CDU-Fraktion, dass sie sagen, also Baden-Württemberg, das könnte noch funktionieren, aber insbesondere die nördlichen Bundesländer, quasi also ab Hessen, ab der Weißwurst, ab dem Weißwurst-Äquator.
Ja, wenn ich Tatort gucke aus Bayern, dann bin ich auch froh, wenn das der Text da steht, weil ich es manchmal nicht verstehe.
Also die nördlichen Bundesländer sind tatsächlich sehr skeptisch, was Markus Söder als Bundeskanzler angeht.
Okay, aber dann haben wir ja da noch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Wäre das ein potenzieller Kandidat? Was meint ihr?
Auch da glaube ich, er wäre ein potenzieller Kandidat. Er wird sehr gemocht, sehr geschätzt. Er wird auch von der CDU sehr geschätzt. Das war ja so ungewöhnlich in diesem Sommer, dass als es darum ging, wer könnte denn neuer Fraktionschef werden, auch Alexander Dobrindt gehandelt wurde von der CSU, auch von CDU-Leuten. Weil Alexander Dobrindt, ich bin fest davon überzeugt, es gäbe das Sondervermögen nicht, es gäbe die Schuldenbremse-Ausnahme für die Verteidigung nicht. Und es gäbe sowieso diesen Koalitionsvertrag und diese Bundesregierung nicht ohne Alexander Dobrindt. Er ist ein echt guter Verhandler. Der lässt immer alle leben, der hört erst lange zu. Also auch bei diesen Verhandlungen über das Sondervermögen hat er erstmal gehört. Also die Grünen angehört, die CDU angehört und so. Und er wird sehr, sehr, sehr geschätzt. Aber es ist schlichtweg nicht vorstellbar, dass mit einem CSU-Chef Markus Söder ein Alexander Dobrindt Bundeskanzler werden kann. Also mit dem Platzett von Markus Söder. Wenn es einer von der CSU werden sollte, dann wird es Markus Söder.
Das glaube ich auch. Und man sollte auch nicht unterschätzen, wir sagen ja immer die Schwesterparteien, CDU und CSU. Aber Schwestern haben sich ja auch nicht immer lieb. Und schön. So ist es in der Union auch. Und es wäre für die CDU wirklich eine Herausforderung. Man muss sich nur mal die Historie in der Bundesrepublik Deutschland angucken. Also es gab mal Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat, aber das war es auch. Also dass die CDU-Leute sagen, hey, wir nehmen jemanden von der Schwesterpartei, da muss es schon sehr, sehr überzeugend sein. Und das sehe ich tatsächlich momentan nicht.
Stoiber gab es auch noch, den dürfen wir nicht ganz vergessen. Ne?
Sorry, das stimmt.
Und
er hat es ja auch fast geschafft, muss man dazu sagen.
Aber er hat es halt nicht geschafft.
Nein, er hat
das
es
ist eben etwas, was einem Unionsleute immer wieder sagen, hat nicht geklappt.
Okay, das wirkt noch. Aber
wisst ihr noch den Satz, es ist zu früh, ein Glas Champagner zu öffnen? Weil er wollte sagen, ne, es war doch dieser Stoiber bei der Bundestagswahl, es war doch dieser kurze Moment, wo er dachte, oh Mann, ich hab's. Und es ist so ein wunderbarer Stoiber-Spruch. Es ist noch zu früh, ein Glas Champagner zu öffnen.
Tja, ja. Aber jetzt haben wir nur über Männer gesprochen. Gäbe es denn theoretisch auch eine Frau, die es machen könnte oder die im Gespräch ist?
Kerstin? Ja, also, aber das ist wirklich, das hört man nur ganz leise.
Ja, aber,
ne? Aber es gibt momentan tatsächlich mittlerweile eine Frau in der Unionsfraktion, die kann quasi über Wasser gehen. Also,
die kann alles.
Die kann alles und alle sind in ihrem Fanclub.
Wer ist das?
Nina Wagen, die ehemalige Gesundheitsministerin, die jetzt durch diese Personalrochade Kanzleramtschefin geworden ist. Und die, das muss man glaube ich sagen, vor einem Jahr auch noch niemand so richtig auf der Reihe hatte. Und mit einem Mal ist es so der Shootingstar in der Union und sie ist Chefin der Frauenunion, was eine sehr wichtige Organisation innerhalb der CDU ist. Und sie hat sich tatsächlich Expertise erarbeitet und nicht nur Frauen, sondern wirklich auch, ich höre es von ganz vielen Männern in der Union. Nina Wagen, die ist toll. Sie wurde übrigens auch schon gehandelt für den Posten der Fraktionschefin, was jetzt Thorsten Frey geworden ist. Da hörte ich auch von einigen Leuten, sie soll das jetzt mal machen. Das wäre auch ein Signal, wenn eine Frau das jetzt werden würde. Jetzt ist sie auch mächtige Kanzleramtschefin geworden. Ich glaub nicht, dass sie tatsächlich jetzt schon als Kanzlerin wirklich gehandelt wird. Aber der Name, den hört man schon immer mal.
Okay, also das heißt, die hat sich quasi hochgearbeitet und hat auch das Feedback der Männerwelt. Weil die,
ja,
das
ja.
muss man ja
das
sagen,
CDU,
also
absolut.
Nein,
ist
das
ja
hat
wirklich
nein,
Männerdomäne
nein.
Das immer hat sie, noch sehr
stark. Ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es auch den Union-Männern peinlich ja. war in der Vergangenheit, diese ganzen Anzugbilder. Und dass da halt immer Männer drauf sind. Also ne, durch diese Personalwechsel im Sommer haben wir jetzt ja auch die Situation, dass nicht mehr nur Bärbel Baas als einzige Frau im Koalitionsausschuss ist, sondern du hast ja auch noch mit Nina Wagen als Kanzleramtsministerin und Franziska Hoppermann als CDU-Generalsekretärin hat sich diese Zahl da das ist verdreifacht, ne? Ist nicht ja. verdoppelt, werden zwei verdreifacht. Und was ich nur sagen wollte, ist, es war halt auch den Männern in der Union letztendlich arg, dass da so gar keine Frauen.
Also da hat Friedrich Merz, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, da hat er jetzt echt geliefert. Mhm. Also weil es ist eben Nina Wagen, es ist Franziska Hoppermann jetzt als Chefin in der Parteizentrale der CDU und es ist als erste parlamentarische Geschäftsführerin auch noch ein wichtiger Posten im Bundestag, Katharina dos Santos, also auch eine noch relativ junge Frau. Also man hat schon das Gefühl, Die Frauen holen jetzt endlich das nach, was bei der Regierungsbildung noch nicht so richtig spürbar war. Und Friedrich Merz hat offensichtlich auch gemerkt, ich kann hier nicht nur so ein Boys Group Ding machen.
Okay. Und so gut läuft es ja mit dem Boys Group auch nicht, kann man ja so sagen.
Also dann nochmal, jetzt haben wir natürlich sehr viel spekuliert. Also glaubt ihr, Friedrich Merz kriegt es nochmal hin und schafft es nochmal irgendwie so einen Rückhalt zu bekommen? Oder wie ist eure Einschätzung? Oder haben wir zum Ende des Jahres vielleicht tatsächlich die Kanzlerfrage im Raum und wird ordentlich an seinem Stuhl gesägt? Was glaubt ihr?
Da mache ich den Anfang. Ich weiß es nicht. Also es ist eine blöde Antwort auf eine klare Frage, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Wenn alles vergleichsweise rational liefe, dann ist Friedrich Merz Ende des Jahres weiterhin der Bundeskanzler, weil man ja auch immer fragen muss, was sind die Alternativen? Wir hatten kurz über Hendrik Wüst gesprochen. Hendrik Wüst kann auch nicht über Wasser gehen. Die Probleme bleiben dieselben, auch wenn es einen Kanzler Hendrik Wüst geben sollte. Die Haushaltsprobleme bleiben dieselben. Die ungelösten Reformen, Auseinandersetzung mit der SPD, das bleibt alles. Die Stimmung wäre vielleicht ein bisschen besser und Hendrik Wüst ist auch more likable, also ne, es ist beliebter. Aber eigentlich würde es erstmal alles so bleiben. Also von daher, wenn es rational läuft, eigentlich nicht. Aber wenn das jetzt in Mecklenburg-Vorpommern so sein sollte, dass zum Beispiel die CDU unter 5% fällt, aus dem Landtag rausfliegen würde. Oh, etwas, etwas, was wirklich auch noch mal in der Erschütterung, über die wir gerade sprechen, noch mal eine weitere Erschütterung wäre, dann weißt du nicht ganz genau, was so passiert. Und deswegen meine super Antwort, ich weiß es nicht.
Kerstin, wie bist du?
Ja,
was würdest du sagen?
Ich glaube, wenn es einen Wechsel jetzt gäbe, dann kommt der ganz schnell. Weil mit dem Argument, dass Hendrik Wüst wenn dann jetzt ganz schnell nach Berlin wechseln müsste. Das heißt, dann würde es wahrscheinlich nicht mehr bis zum Ende des Jahres dauern, weil, wie gesagt, die Wahlen in Nordrhein-Westfalen sind schon im April. Also dieses Fenster, dieses zeitliche Fenster, das würde dann jetzt sehr schnell nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, und die sind übernächsten Sonntag, dann müsste es jetzt schnell passieren. Ich empfange eher Signale, dass man, die CDU ist kein umstürzlerischer Verein, das sind keine Revolutionäre, dass man wahrscheinlich eher an Friedrich Merz noch festhält.
Okay.
Aber sie sehen alle, mit denen ich spreche, sehen das Problem, dass Friedrich Merz bei den Umfragen dieses doofe Image hat. Er ist der Millionär, wie sagtest du vorhin, finanziell solvent. Er ist jemand, der eben mit seiner BlackRock-Manager-Tätigkeit allen Menschen so eben nicht als derjenige ist, mit dem man abends ein Bier trinken gehen kann. Ne? Also die Leute denken doch nicht, hey, wie oft hast du denn schon mal im überfüllten Bus zur Arbeit gesessen? Wann hast du denn schon mal einen Wagenheber benutzt? Und wisst ihr, also er hat einfach nicht dieses Image, dass er Menschen versteht, die ein ganz normales Leben leben. Ja. Die alleinerziehende Mutter in Leipzig ist doch nicht seine Freundin. Das fühlen wir doch alle. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass er ganz viele Menschen, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Wutbürgern, also das meine ich dezidiert nicht, sondern ich meine ganz normale Menschen, dass er die nicht anspricht. Und das ist die große Enttäuschung, auch in der Union, die merken das. Und das könnte ihm sozusagen das Genick als Kanzler brechen. Aber meine Prognose ist, entweder ganz schnell oder dann bleibt das auf jeden Fall bis zur NRW-Wahl.
Okay. Oh Mann, ich weiß gar nicht, ob ich noch sagen kann, Berlin Code, der Politik-Podcast oder der True-Crime-Podcast nach dieser Folge, oder?
Also es bleibt in jedem Fall spannend, ja, wie gut, dass wir unseren Podcast haben. Und
ja, auch, und immer wenn was passiert, ne, sind wir wieder auf jeden Fall da. Auf jeden Fall. Also Kerstin Palzer, vielen Dank, Anna
Sehr
Engelke.
Gerne.
Schön, dass ihr beide da wart und uns ein bisschen beim Sortieren und Dekodieren geholfen habt. Und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne und über Likes und Sterne freuen wir uns natürlich auch.
Und vielleicht wollt ihr uns ja nicht nur auf YouTube oder Phoenix sehen, sondern mal in echt. Am 27. September habt ihr die Gelegenheit dazu. Da sind wir mit Berlin Code live beim House of Podcast in der RBB Dach Lounge in Berlin. Und dafür haben wir 2 Tickets für euch. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt einfach "Ich will Tickets", so einfach ist das, in die Kommentare bei Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Und unter allen, die uns geschrieben haben, verlosen wir dann 2 Karten. Und wenn ihr jetzt denkt, ich möchte einfach weiterhören, dann haben wir jetzt auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Denn heute vor genau 25 Jahren, am 11. September 2001, verübte Al-Qaida die Terroranschläge in den USA. 3 der Attentäter hatten zuvor in Hamburg gelebt. Der Podcast Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11, geht zurück in diese Zeit und trifft unter anderem eine Hamburgerin, die ihren Bruder im World Trade Center verloren hat. Was hat der 11. September auch bei uns in Deutschland verändert und was davon wirkt bis heute nach? Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11, findet ihr in der ARD Sounds App und den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Ja, ich bin Linda Zawakis, sage danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.